Kommunikation ist alles. Vor allem dann, wenn du andere von etwas überzeugen willst. Von deinem Start-up oder deinem Dienstleistungsangebot, einer politischen Idee oder einem aktivistischen Anliegen oder ganz einfach nur von dir selbst. Doch was kannst du tun, um dein Publikum vom Hocker zu reißen? Frank Asmus hat da ganz besonderes Know-how. Durch seine Ausbildung als Theaterregisseur weiß er, wie wichtig Dramaturgie, Inszenierung und vor allem authentisches Auftreten sind. Diese Prinzipien aus dem Schauspiel hat er auf die strategische Kommunikation übertragen. Seine Tipps sind ebenso simpel wie wirkungsvoll. Für unseren Blink habe ich die besten davon für dich herausgesucht. Ganz oben auf der Liste: innere Sicherheit gewinnen. Denn um strategisch geschickt zu kommunizieren und andere zu überzeugen, musst du zuerst selbst von dir überzeugt sein. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Ich bin Frank von Blinkist, dein heutiger Kommunikationscoach. Hast du dich bei einem Vortrag auch schon mal gefragt, worum geht's eigentlich? Wäre nicht verwunderlich, denn gerade im deutschsprachigen Raum sind Vorträge oft mit Zahlen und Fakten überladen. Da steht dann eine Führungskraft am Rednerpult, rattert eine Folie nach der anderen herunter und am Ende sind alle so klug als wie zuvor, um's mal mit dem alten Goethe zu sagen. Der hatte übrigens ein ausgesprochenes Faible für die Theaterstücke der noch älteren Griechen. Und von denen kannst auch du dir etwas abschauen. Aber keine Angst, damit jetzt keine Traumata aus deiner Schulzeit hochkochen, verschone ich dich mit Literaturtheorie und erkläre dir nur ein ganz simples Prinzip: die Dreierstruktur. In der Antike war die Dreierstruktur gang und gäbe. Die meisten Stücke hatten drei Akte und das Publikum konnte sich an einem Tag eine Trilogie ansehen, also drei aufeinanderfolgende Geschichten. Offenbar wussten die alten Griechen, dass die Aufmerksamkeit des Publikums kaum über die Zahl 3 hinausgeht. Woran das genau liegt, ist schwer zu sagen. Möglicherweise hat es etwas mit kultureller Prägung zu tun. Für die heutige strategische Kommunikation musst du dir einfach nur merken, egal mit wem du kommunizierst, ob mit Kunden, Mitarbeiterinnen oder einer potenziellen Wählerschaft, halte dich an die Dreierstruktur, um niemanden zu überfordern. Du willst manchmal weit mehr als drei Dinge sagen und kannst dich schlecht kurz fassen? Dann versuche, die verschiedenen Aussagen zu clustern und zu priorisieren. Asmus hat zum Beispiel mal einen Automobilhersteller bei der Präsentation einer neuen globalen Strategie unterstützt. Die Chefstrategen hatten ganze 24 Botschaften zu verkünden. Viel zu viele. Asmus riet dazu, das Ganze auf drei Kernbotschaften zu reduzieren. Gesagt, getan. Nach einer intensiven Sitzung einigten sich die Strategen darauf, den Punkt »Das Interieur wird immer wichtiger« in den übergeordneten Punkt »Autonomes Fahren« einzugliedern. So verfuhren sie mit allen 24 Botschaften, bis am Ende bloß noch »Autonomes Fahren«, »Elektromobilität« und als dritter Kernpunkt »Digitale Prozesse und Services« übrig blieben. Ein paar Wochen nach der Sitzung schlug Asmus eine große deutsche Tageszeitung auf und siehe da, das Blatt fasste die Strategie des Autobauers mit genau diesen drei Punkten zusammen und wirkte damit automatisch als Multiplikator für die Kommunikation des Unternehmens. 24 Botschaften hätten es nie und nimmer in die Medien geschafft. Ein weiteres Paradebeispiel aus der Wirtschaft ist Apple. Auf den Keynotes des Tech-Giganten werden genau drei neue Produkte vorgestellt. Meistens jedenfalls. Denn manchmal gibt es One More Thing. Der berühmte Spruch, mit dem Steve Jobs gern am Ende einer Keynote noch zusätzlich etwas ganz Besonderes vorstellte, lässt sich an jede Dreierstruktur anheften. Unter einer Voraussetzung. Solltest du jemals vor vielen Leuten reden, mach dir doch mal folgenden Spaß. Nenne ihnen drei Zahlen, die sie im Chor wiederholen sollen. Das dürfte kein Problem sein. Vier Zahlen? Schon schwieriger. Aber jetzt kommt der Clou. Drei Zahlen und sagen wir das Wort Erdbeersoße? Das klappt. Weil sich dieses One More Thing nämlich so sehr von den ersten dreien abhebt, dass dein Publikum es sofort im Kopf behält. Probier es einmal aus und hänge eine besonders einprägsame Botschaft als One More Thing an die Dreierstruktur. Okay, die Sache mit den 3+1 Dingen ist ziemlich klar. Gerade bei Keynotes solltest du die Dreierstruktur aber auch unterhaltsam aufbereiten, am besten durch eine Storyline. Und die simpelste aller Stories ist Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wenn du etwa als Führungskraft vor deiner Belegschaft stehst, zeichne den Weg nach, den ihr bis heute gegangen seid. Welche Hindernisse musstet ihr überwinden? Welche Rückschläge gab es? Und wie habt ihr sie überwunden? Und dann wirf einen Blick in die Zukunft. Wo wollt ihr hin? Welche Ziele wollt ihr noch erreichen? Natürlich kannst du auch andere Stories erzählen. Wichtig ist nur, dass sie einfach und klar sind. Dreierstruktur, One More Thing und eine simple Storyline. Das sind die drei wichtigsten Elemente strategischer Kommunikation. Aber Moment, One More Thing? So banal es klingen mag, gute Kommunikation braucht Übung, Übung und nochmals Übung. Die besten Speaker haben nicht unbedingt das meiste Talent. Dafür legen sie sich beim Proben richtig ins Zeug. Mark Benioff etwa. Der US-Unternehmer ist bekannt für seine genialen Bühnenauftritte und die übt er teilweise über Monate. Als Faustregel für einen Business-Auftritt gilt, pro Minute Auftritt eine Stunde Vorbereitungszeit. Bei Top-Speakern wie Benioff kann es auch schon mal ein ganzer Tag Vorbereitung pro Minute Vortragszeit sein. Du musst dich nicht sklavisch daran halten, aber es gibt dir eine ungefähre Vorstellung, wie viel Zeit du insgesamt fürs Proben einkalkulieren solltest. Der Gedanke dahinter ist, dass du sicherer auftrittst, nachdem du viel geprobt hast. Wenn du die Abläufe im Blut hast, kannst du außerdem lebendiger auf dein Publikum eingehen. Das ist wie im Theater. Schauspieler, die ihren Text nicht können, wirken verkrampft und ängstlich. Wer seinen Text hingegen drauf hat und die Szenen kennt, kann sie glaubhaft darstellen und sein Publikum überzeugen. Und das war der erste von, genau, 3 Blinks. Nach der Dramaturgie geht's als nächstes um die Inszenierung. Schon Apple-Gründer Steve Jobs war überzeugt, Marketing is Theater. Nach ihm ist bezeichnenderweise inzwischen das Theater benannt, in dem Apple der Weltpresse neue Produkte vorführt. Marketing ist Theater. Was steckt hinter dem Slogan? Klassischerweise gibt es 3 Schlüsselelemente, die die Inszenierung eines Stücks ausmachen. Das Stück ist gewissermaßen der Inhalt deiner Kommunikation, sei es eine Rede vor deiner Belegschaft oder ein Produktlaunch. Die Inszenierung, das ist der Rahmen oder auch das Framing. Und dazu gehören die 3 Schlüsselelemente, nämlich eine Bühne, also der Ort des Geschehens, außerdem Requisiten und Kostüme, sowie Darstellerinnen und Darsteller. Das eben erwähnte Steve Jobs Theater von Apple ist genau so eine Bühne. Um es mal ganz plakativ zu machen, stell dir vor, Tim Cook, der aktuelle Apple CEO, würde das neueste iPhone nicht auf der großen Bühne vorstellen, sondern in seiner Küche. Das würde nicht funktionieren, oder? Durch den Rahmen, das Steve Jobs Theater, wird jede Keynote mit Bedeutung aufgeladen. Man könnte auch sagen, mit Welthaltigkeit, denn dafür steht Theater. Und mit Innovationsgeist, wofür Namensgeber Steve Jobs bekannt war. Klare Sache, der Ort der Kommunikation färbt auch auf den Inhalt ab. Überlege dir also ganz genau, wo du welche Inhalte kommunizierst. Ein Executive, der seine Belegschaft in einer Town Hall anspricht, könnte damit Aufbruch signalisieren oder aber kühl und distanziert rüberkommen. Lädt er stattdessen in sein Büro und schenkt vielleicht selbst ein paar Drinks ein, wirkt das gleich nahbarer, was aber nicht immer gewollt sein muss. Und wenn du keinen Einfluss auf den Ort hast? Dann Punkte mit Requisiten, also mit sparsam und gezielt eingesetzten Gegenständen. Ein Unternehmer aus Österreich etwa wollte seine Belegschaft auf einer Betriebsversammlung davon überzeugen, dass ihre Jobs nicht in Gefahr sind. Die Firma bestand aus 3 Werken und einige Mitarbeitende hatten Angst, eines davon könnte schließen. Was tat der Unternehmer? Er stellte einen dreibeinigen Schemel auf den Tisch und sagte: Meine Firma steht auf 3 Beinen. Würdet ihr eines wegnehmen, würde sie umfallen. Damit gelang es ihm tatsächlich, seine Belegschaft zu beruhigen. Und wir können daraus etwas Wichtiges über Kommunikation ableiten. Emotionen wirken stärker als nackte Fakten. Im Beispiel symbolisiert der Schemel die innere Überzeugung des Unternehmers. Und das hat einen stärkeren Effekt als jede Folie mit Geschäftszahlen. Eine andere Möglichkeit, um den Inhalt zu framen, sind die Kostüme oder salopp gesagt, deine Klamotten. Stell dir vor, jemand klingelt an deiner Tür und sagt, es brennt, schnell raus. Trägt diese Person ein Clownskostüm, würdest du dich wahrscheinlich nicht von der Stelle rühren. Einem Menschen in Feuerwehruniform würdest du hingegen sofort glauben. Das nennt man den Halo-Effekt. Psychologisch gesehen basiert er schlichtweg auf Vorurteilen. Wir schließen vom Äußeren auf gewisse Eigenschaften der Person. Die Feuerwehruniform trägt zur Glaubwürdigkeit bei. Das Clownskostüm bewirkt genau das Gegenteil. Also, wirf dir für deinen Vortrag nicht wahllos irgendeinen Poncho über, sondern überleg dir genau, welches Outfit am besten deine Message unterstreicht. Und damit sind wir bei den Darstellerinnen und Darstellern angelangt. Dazu eine kleine Anekdote. Vor den Dreharbeiten zum Film »Zurück in die Zukunft« hatte der Regisseur Robert Zemeckis eine Wunschbesetzung. Michael J. Fox sollte die Hauptrolle spielen. Leider war Fox anderweitig vertraglich gebunden. 2 Wochen nach Drehbeginn mit einem anderen Schauspieler änderte sich das jedoch. Und was tat Regisseur Zemeckis? Er schmiss den Ersatzschauspieler kurzerhand aus dem Team, engagierte Fox und drehte alles noch einmal von vorn. Zugegeben, kein feiner Umgang mit dem Ersatzschauspieler, aber die Anekdote unterstreicht etwas ganz Wichtiges. Egal wie gut die Story, wie bombastisch die Bühne und wie ausgefeilt die Kostüme und Requisiten sind, alles steht und fällt mit der Person, die die Geschichte vorträgt. Und diese Person bist du. Wie also trittst du auf, um andere zu überzeugen? Ein besonders wichtiges Element dabei ist deine Körpersprache. Schon der berühmte Pantomime Sami Molchow sagte, der Körper kann nicht lügen. Und daraus folgt etwas, was dich vielleicht überrascht. Kontrolliere deinen Körper niemals zu stark. Natürlich solltest du auf der Bühne nicht wie von der Tarantel gestochen herumfuchteln, aber viele versuchen, ihre Mimik und Gestik möglichst weit zu reduzieren, damit sie nicht nervös wirken. Und das ist ebenfalls kontraproduktiv. Warum? Nun, die menschliche Körpersprache ist bis zu einem gewissen Grad universell und das über kulturelle Unterschiede hinweg. Wir überprüfen intuitiv anhand von Mimik und Gestik, ob uns jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Kommuniziert eine Person zu kontrolliert mit uns, wirkt sie unglaubwürdig oder zumindest distanziert, denn sie sendet uns nicht die gewohnten nonverbalen Zeichen. Ergebnis? Wir werden skeptisch und lassen uns weniger überzeugen. Expertinnen können sogar anhand der Körpersprache mit einer Sicherheit von 90% feststellen, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Einzige Ausnahme? Psychopathen. Bei ihnen sind die Emotionen und damit ihre Körpersprache nämlich oft abgekoppelt vom Inhalt ihrer Worte. Lass also die emotionale Regung deines Körpers lieber zu, damit du menschlich und nahbar wirkst. Dass sich Wahrheit und Lüge an unserer Körpersprache ablesen lassen, hat noch eine weitere Konsequenz. Nur wenn du selbst von dem überzeugt bist, was du sagst, kannst du andere überzeugen. Mit einem falschen Lächeln kommst du nicht weit. Aber wie findest du deine innere Überzeugung? Dazu mehr im nächsten Blink. Wann hast du das letzte Mal geträumt? Also nicht im Schlaf, sondern im Wachzustand. Wann hattest du das letzte Mal einen Tagtraum davon, wie deine Wünsche in Erfüllung gehen? Lange her? Dann wird es Zeit, das zu ändern. Denn große Träume helfen dir dabei, Visionen zu entwickeln. Und die wecken deine innere Begeisterung, mit der du auch andere Menschen ansteckst. Das Wort Vision stammt vom lateinischen Visio, was so viel wie Erscheinung oder Anblick bedeutet. Das Verrückte? Der Hirnforscher Gerhard Roth konnte nachweisen, dass wir uns auch durch die reine Visualisierung von Träumen weiterentwickeln. Unser Gehirn kann nämlich schlecht zwischen Realität und Traum unterscheiden. Was wir innerlich vor Augen haben, kann fast identische Gefühle hervorrufen wie etwas, das tatsächlich da ist. Wenn du dir also dein Traumhaus vorstellst, schüttet dein Gehirn Glückshormone aus, die dich mit Energie erfüllen. Aber Vorsicht! Ein Traumhaus ist zwar eine feine Sache, aber erwiesenermaßen macht materieller Reichtum allein nicht glücklich. Wir brauchen auch einen Sinn. Deshalb lohnt es sich, eine Inventur deiner Träume zu machen. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Was willst du für dich und für andere erreichen? Welche Ideen und Projekte willst du realisieren? Kurz gesagt, entwickle Visionen, die nicht allein auf deinen Wohlstand bezogen sind. Versteh mich nicht falsch, das Traumhaus ist als Vision völlig in Ordnung, aber unser Thema ist ja strategische Kommunikation. Und in der Öffentlichkeit überzeugst du andere am besten mit einer Vision. Henry Ford hatte 1909 die Vision, den Automobilverkehr zu demokratisieren, indem er PKWs erschwinglich machte und damit vielen Menschen das Autofahren ermöglichte. Martin Luther King hatte die Vision einer Welt, in der es keine rassistische Diskriminierung mehr gibt. Und Greta Thunberg kämpft für ihre Vision einer klimafreundlichen Menschheit. Alle drei waren und sind auf ihre Art absolut glaubwürdig und mitreißend. Ford ist heute einer der größten Autobauer der Welt. Martin Luther King wurde mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und Greta Thunberg hat mit Fridays for Future eine weltweite Bewegung in Gang gesetzt. Mit Visionen überzeugst du dich also selbst von deinem Handeln, was wiederum die Grundlage dafür ist, andere zu überzeugen. Aber das reicht noch nicht. Visionen sind oft sehr allgemein gehalten. Erst durch Missionen werden sie konkret umsetzbar. Bleiben wir beim Beispiel Klimaneutralität. Angenommen, du gründest ein Start-up, um einen Beitrag auf dem Weg zur weltweiten Klimaneutralität zu leisten. Dann ist der konkrete Beitrag deiner Mission: Wir beschleunigen die weltweite Umstellung auf erneuerbare Energien. So lautete die Gründungsmission von Tesla aus dem Jahr 2003. Teslas Beitrag zur Klimaneutralität ist also ganz konkret die Mobilitätswende durch Elektroautos. Vielleicht bist du aber auch Berater oder Coach wie Frank Asmus. Seine Mission lautet, andere Menschen zu inspirieren und sie dabei zu unterstützen, ihre Wünsche und Ziele zu verwirklichen. Wie du siehst, können Missionen ganz unterschiedlich sein. Was sie eint, ist ihre sinnstiftende Funktion. Wer eine Mission hat, steht jeden Morgen mit Elan auf. Und dieser Elan wirkt ansteckend. Mit ihm lassen sich andere Menschen überzeugen. Gerade für Unternehmen ist eine Mission Gold wert, denn sie motiviert die Mitarbeitenden und zieht Talente an. Daher ist es wichtig, die Mission nach innen und außen zu kommunizieren. Falls du in einem Unternehmen arbeitest, das noch keine klare Mission hat oder ihr eure Mission neu finden wollt, dann empfehlen sich Team-Workshops. Dabei solltet ihr stets im Kopf behalten, wen ihr mit eurer Mission ansprechen wollt. Das Mission Statement von Walmart richtet sich bestimmt nicht an Oligarchen. Wir sparen den Leuten Geld, damit sie besser leben können. Wenn es dir schwerfällt, eine Vision oder Mission für dich oder dein Unternehmen zu entwickeln, tritt einen Schritt zurück. Beide, Visionen und Missionen, fußen nämlich auf Werten. Und Werte sind nichts anderes als tiefe Überzeugungen. Wichtig? Solche Werte beziehen sich immer auf die Zukunft, denn was schon da ist, muss ja nicht mehr erreicht werden. Deine Werte sollen dir vielmehr dabei helfen, Visionen und Missionen zu erarbeiten. Wenn du dir also auf einer Liste deine Werte aufschreibst, denke daran, sie können sich im Laufe der Zeit ändern. Das Jahresende ist eine gute Gelegenheit für eine Aktualisierung. Fassen wir also nochmal zusammen. Aus Werten entstehen Visionen. Und aus Visionen werden konkrete Missionen. Die gute Nachricht ist, wenn du eine klare Vorstellung deiner Werte, Visionen und Missionen hast, trittst du auf jeder Bühne und in jedem Gespräch überzeugend auf. Strategische Kommunikation ist eigentlich ganz einfach. Was du brauchst, ist zunächst mal eine packende Story in 3 Akten: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Als nächstes suchst du dir eine passende Location und einige Requisiten, die deine Botschaft mit Leben füllen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins: Sei authentisch. Um das zu erreichen, solltest du deine Werte, Visionen und Missionen kennen. Denn erst wenn du selbst restlos von dir und deinen Inhalten überzeugt bist, kannst du auch andere mitreißen. Also, kennst du deine Werte? Hast du eine klare Vision vor Augen? Und weißt du, für welche Mission du jeden Tag aufstehst? Na dann, los! Stecke deine Mitmenschen mit deiner Begeisterung an.